Ich möchte über ein Thema mit euch sprechen, das den plakativen Titel trägt, wenn nichts mehr geht. Und ich bin demjenigen, der für die Liedauswahl verantwortlich zeichnet, sehr dankbar, weil nach meinem Gefühl haben alle Lieder super gut hingeführt zu diesem Thema. Wenn nichts mehr geht, was meine ich damit? Mach den Ton bitte weg. Danke. Kennt ihr die Situation, dass ihr jetzt nicht wisst, irgendwie groß gesündigt zu haben? Dass da nichts ist, wo ihr sagt, da habe ich aber so richtig kräftig daneben gelangt. Und trotzdem ihr das Gefühl habt beim Beten, beim Nachdenken über Gott, dass ihr keine Antwort bekommt. Dass ihr, obwohl ihr lebendigen Glauben habt, obwohl ihr euch an eure Bekehrung erinnern könnt, obwohl ihr all das erfüllt, was meine Evangelisation so erzählt, also ihr wirklich Kinder Gottes seid, dass ihr den Eindruck habt, mein Vater ist unerreichbar. Technologisch gesprochen, ich rufe an und er hebt nicht ab. Ich schicke ihm eine E-Mail, er reagiert nicht. Ich gehe auf seine Website und ich kriege die Fehlermeldung 404. Für die, die nicht so häufig im Internet unterwegs sind, das ist dann ungültige Serveradresse. Irgendwie, es kommt keine Antwort. Ich glaube, dass mancher im Raum das von sich selbst kennt und nahezu alle im Raum mindestens jemanden kennen, bei dem das so ist, bei dem das mal so war. Wo man den Eindruck hat, ich habe eigentlich nach allem, was die Bibel und was der Prediger, was der Seelsorger sagt, eine lebendige Beziehung zu Gott. Aber dieser lebendige Gott antwortet nicht. Und über diese Situation möchte ich sprechen. Ich habe die Predigt zugegebenermaßen jetzt nicht für euch geschrieben. Das macht man selten, sondern natürlich für meine Gemeinde. Ich komme aus der Gemeinde Marlow, christliche Gemeinde Marlow, also gar nicht so weit weg von euch. Und ich habe die Predigt vor, weiß nicht, 5-6 Wochen dort gehalten und habe 52 Minuten gebraucht. Hier sind die Vorgaben etwas kürzer, von daher muss ich sehen, dass ich ungefähr jedes zweite Wort weglasse. Das macht euch das Hören ein bisschen schwieriger, aber ich gebe mir alle Mühe. Ich habe viele Beispiele mitgebracht, die ich in Marlow vorgelesen habe. Zum Beispiel kennt ihr vielleicht Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. Ja, ist berühmt durch viele Bücher. Durch dieses Buch ist er nicht berühmt geworden. Ich glaube, keiner am Raum kennt es, über die Trauer. Da beschreibt er, wie er dieses Gefühl selbst empfand, als seine Frau verstarb. Und wie ein Mann, der durch seine Literatur so berühmt ist und so viele Menschen so berührt hat, selbst das Gefühl hatte, Gott nicht mehr zu erreichen. Und ich lese euch eine kurze Passage vor. Ihr müsstet das ganze Buch lesen. Dieses Buch ist kein Roman. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es sind eigentlich Mitschriften auf seine kleinen Notizbücher, wo er einfach mal aufgeschrieben hat, wie es ihm gerade geht. Nur für sich, die waren nie für die Veröffentlichung gedacht und irgendwann wurden sie dann doch veröffentlicht. Ist ein bisschen älteres Deutsch und Vorlesen ist eine ganz blöde Variante, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Gefühlsleben eines Menschen, der den Eindruck hat, Gott antwortet nicht mehr. Wo bleibt Gott? Das ist eines der beunruhigendsten Symptome. Wenn man glücklich ist, so glücklich, dass man das Gefühl verliert, Gottes zu bedürfen, so glücklich, dass man versucht, es seine Ansprüche als Einbruch zu empfinden, wenn man sich da besinnt und sich ihm mit Dank und Lobpreis zuwendet, wird man mit offenen Armen empfangen. So wenigstens empfindet man es. Komplizierter Text, aber was er sagt ist, solange es mir gut geht, hat man den Eindruck, Gott hat einen lieb und steht mit offenen Armen da. Aber dieser verzweifelte Mann schreibt weiter, aber gehe zu Gott in verzweifelter Not, wenn jede andere Hilfe versagt. Was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt und von drinnen das Geräusch doppelten Riegelns, also Versperren der Tür. Und danach Stille. Geh weiter. Je länger du wartest, umso nachdrücklicher wird die Stille. Die Fenster zeigen kein Licht. Das Haus könnte leer sein. War es je bewohnt? Einst schien es so. Und jener Anschein war so stark wie der jetzige. Was hat das zu bedeuten? C.S. Lewis. Ein Mann, der viel von Gott verstanden hat und plötzlich den Eindruck hat, da ist ein leeres Haus. Ich fürchte, keiner kennt ihn. Bob Coughlin ist ein in meinem Leben wichtiger Mann. Leitet einen relativ berühmten oder wichtigen Musikdienst in Amerika, Sovereign Grace Music, wer schon mal vielleicht davon gehört hat. Und er beschreibt in seinem Leben auch ein ähnliches. Und ich kann euch leider nicht alles vorlesen. In der Sache her hat er das auch erlebt, dass er bei Leuten eingeladen war in der Gemeinde und alles so gut schien. Und plötzlich muss er sich vom Essenstisch verabschieden. Mit irgendeiner Ausrede verschwindet er ins Badezimmer und hat das Gefühl, er würde am liebsten in eine fötale Position, also in so eine Embryonalhaltung, so eingekuschelt, sich auf den Boden legen und mit niemandem mehr reden wollen. Plötzlich, von jetzt auf gleich. Und dann hat er gebetet. Herr, was passiert? Was ist das? Wo bist du? Und die Antwort war Stille. Ein mir sehr wichtiger und wertvoller Mann, und ich nenne seinen Namen nicht und gebt euch nicht die Mühe herauszufinden, wer es ist, aber einige von euch kennen ihn, schreibt aus der gleichen Situation heraus. Und das war einer der hingegebensten Männer für Gott, die ich kennengelernt habe. Aber die Freude am Leben fehlt noch genauso wie die Begeisterung für Gott. Und das ist extrem schmerzlich und schwer zu akzeptieren. Aber was bleibt mir? Der einzige Trost ist, dass mein Festhalten an Gott ihn ehrt. Das ist zumindest die einzige biblische Erklärung, die mir Trost gibt. Hat Gott bei Hiob ja auch so gemacht. Sollte uns also nicht so sehr überraschen. Ich springe mal weiter. Was mir den Boden unter den Füßen wegzieht, ist, ich hatte die Zusage von Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Und diese Zusage habe ich immer so verstanden, dass er uns nicht vor schweren Zeiten bewahrt, aber uns die Kraft gibt, durch diese Zeiten zu gehen. Ein überzeugendes Zeugnis für ihn zu sein in diesen Zeiten. Das gab mir Zuversicht und Geborgenheit. Jetzt aber zu erleben, dass du trotz deines Vertrauens und Nähe zu Gott zerbrichst, dass du diese Kraft nicht erlebst, das schockiert mich auch heute noch zutiefst. Und wieder schweigt Gott, antwortet nicht. Diese Möglichkeit war nicht vorgesehen, da undenkbar, da anders zugesagt. Ich fühle mich von Gott im Stich gelassen. Mein Vertrauen lief ins Leere. Liebe Geschwister, ich habe mich entschieden, diese drei Zeugnisse vorzulesen, um euch zu ermuntern, wenn ihr ähnlich fühlt. Dass ihr nicht denkt, ihr seid Exoten. Ihr seid oder seid schlechte Christen. Alle drei Männer, Lewis, Coughlin und Bruder Ungenannt, standen wie eine Eins vor dem Herrn. Coughlin ist wieder auf die Füße gekommen. Die Geschichte ist locker 20 Jahre her, die er hier beschreibt. Bei Lewis ist es auch aufwärts gegangen, bei Bruder Ungenannt, er ist noch im Tal des Todesschattens. Aber ich möchte euch ermuntern, wenn ihr ähnlich empfindet, dass ihr nicht denkt, ihr wäret die Einzigen auf diesem Planeten. Gott lässt das in seiner Großzügigkeit, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade offensichtlich zu, dass die, die gut laufen, auch mal so richtig auf dem Boden zerschmettert sind. Und ich möchte euch ermuntern, das anzunehmen. Und vielleicht helfen die folgenden 7 Tipps, nicht Ratschläge, sondern Tipps dazu, dass ihr, wenn ihr in einer solchen Situation seid, ihr vielleicht wieder ein bisschen mehr Luft bekommt. Ich behaupte nicht, dass das Wundermittel sind. Und jeder Tipp auf jeder Folie ist ein altbekannter Tipp. Keine neue Erfindung, kein Copyright bei Ansgar, überhaupt nicht eine Sammlung. Weil mir das wehtut, was ich hier lese. Weil es mir richtig wehtut. Und ich möchte euch helfen, wenn ihr in der Situation seid. Oder, das ist meine versteckte Hoffnung, dass ihr vielleicht prophylaktisch euch heute Dinge aneignet, die euch dann eine Hilfe sind, falls der Herr euch den gleichen Weg führt. Also diejenigen, die sagen, mir geht es eigentlich super trübe, vielleicht trotzdem das ganze Thema ernst nehmen und sagen, ich werde mir das eine oder andere Kapital anfressen, wie das Eichhörnchen im Hinblick auf den Winter, damit, wenn es dann eisekalt wird, ich von den Vorräten leben kann. Ich merke gerade, Eichhörnchen fressen nicht, die verbuddeln. Ne? Aber irgendein Tier frisst an und macht dann den Winterschlaf.
Bären.
Bären, gut. Oh, Stake schreibt sich mit A. Schnell weiterblättern. Also, ich habe euch ein paar Beispiele genannt. Kommen wir zu Tipp 1. Lass dich in Gottes Sicherungsnetz fallen. Ich denke dabei immer an den Zirkus, wo oben irgendjemand in 15 Meter Höhe über ein ganz dünnes Drahtseil läuft mit dem Regenschirm in der Hand. Der Regenschirm ist, glaube ich, mehr für die Zuschauer gedacht. Er muss ja balancieren können, auch ohne Regenschirm. Und wir alle haben ein Sicherungsnetz. Und ich lese euch 3 Bibelverse vor und im Sinne von Prophylaxe, mein Rat wäre, lernt diese Verse auswendig. So, dass eure Freunde euch nachts um 3 Uhr wecken können und sagen, wie heißt Gottes Sicherungsnetz? Und dann könnt ihr diese 3 Verse aufsagen. Psalm 23, die Verse 1 und 4, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Manch einer kennt den ganzen Psalm auswendig, oder? Aber wenigstens Vers 4 noch dazu, auch wenn ich wanderte, also gesetzt den Fall, dass das passiert, wenn das passieren sollte, aber auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich nichts Übles. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, deine Hirtenausrüstung, sie trösten mich. Jesaja 42, Vers 3 ist noch kräftiger, finde ich persönlich. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das, was ich mit jeder Kerze mache, dann das letzte Fünklein auch noch auszulöschen, das macht der Herr nicht. Nahe ist Jahweh denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Warum auch immer die Bibelvers da nicht angezeigt wird. Ich weiß es leider ehrlich gesagt nicht auswendig, aber es steht in der Bibel. Lernt diese Verse auswendig, redet sie an dem Tag, wo ihr im Tal des Todesschattens vielleicht seid und klammert euch daran fest. Tipp 2. Kein Versteckspiel treiben. Gib deine Situation zu. Im Psalm 143 heißt es, da gibt uns die Bibel, da gibt uns der Heilige Geist ein Gebet wieder. Jahweh, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen, gleich den Toten der Urzeit. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Inneren. Schnell erhöre mich, Jahweh, es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren, also beerdigt werden. Um deines Namens willen, Jahweh, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Was macht der Psalmist? Er sagt Gott, wie es seiner Seele geht. Er macht kein Versteckspiel. Er drückt es auch nochmal ausdrücklich aus. Er sagt nicht, naja, der weiß ja, wie es mir geht. Muss ich ihm nicht sagen. Er sagt es ihm. Er drückt es aus. Und zwar mit aller Last, die auf seiner Seele lastet. Schütte in der Not dein Herz vor dem aus, der dich liebt. Ein ähnliches Versteckspiel können wir uns sparen, wenn wir uns eine neutestamentliche Stelle angucken. Markus 9, Verse 22. Da spricht ein Vater: Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Mit wem hat er geredet? Er hat mit Jesus geredet. Und der erwidert, wenn du etwas kannst, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Und das ist, glaube ich, diese gespaltene Persönlichkeit, das meine ich jetzt nicht im psychotherapeutischen Sinne, ja, aber dieses, dass wir Glauben haben und gleichzeitig merken, der Glaube reicht nicht. Dass wir hören, wenn du Glaube wie ein Senfkorn hättest, dann würdest du das und das machen. Wenn wir die ersten Sätze hören, ja, dass dem Glaubenden alles möglich ist, ja, das glauben wir irgendwie und wir merken in der Lebenspraxis, irgendwie kriegen wir es nicht auf die gebacken, wir schaffen es nicht. Die Brötchen sind zu hart, wir können sie nicht reinbeißen. Und dieses Zugeben, Herr, ich glaube und hilf meinem Unglauben, das macht bitte in der Situation. Versteckt vor Gott nicht, dass ihr ein Problem habt, diese so einfachen Glaubensaussagen auch im Leben umzusetzen. Dritter Tipp. Gott kennt dich so gut, dass du deine Emotionen vor ihm nicht geheim halten musst. Du darfst ihm gegenüber auch emotional sein. Nicht bösartig, nicht fluchend, das meine ich nicht. Ja, wenn wir so zwischenmenschlich emotional sind, passiert das ja schnell, dass wir schlechte Worte benutzen. Das ist nicht der Punkt, um den es mir geht. Sondern, so wie es im Psalm 38, Verse 9 bis 10 steht, drück deine Situation aus. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen. Ich stöhne oder ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren. Also du weißt doch, wie es mir geht. Und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. In poetischer Form geschrieben, die, die sich ein bisschen mit hebräischer Poesie auskennen, erkennen hier die Parallelismen, die dort angebaut sind. Aber am Ende des Tages hat sich der Psalmist die Mühe gegeben, Gott seine Emotionen darzulegen. Und ich kenne Christen, die das für sich behalten, die irgendwie ein Problem haben, sich vor Gott an der Stelle zu offenbaren. Neudeutsch, zu outen. Was doch bescheuert ist. Das ist genauso bescheuert, verzeiht bitte, wenn ich das jetzt so angriffig sage, ist genauso bescheuert wie Jona, der auf einem Schiff flieht vor Gott, um dann den Seeleuten zu erklären, dass er an den Gott glaubt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wo sich alle Ungläubigen, Schiffsfahrer an die Stirn schlagen und sagen, wie kannst du vor dem fliehen, der das alles gemacht hat? Das geht nicht. Und ähnlich ist es so, wenn wir Gott unsere Emotionen zurückhalten, die er doch kennt, weil er alles weiß, als allwissender Gott. Das ist ein Ausdruck von Unglaube, es ist eine falsche Zurückhaltung. Sei ihm offen, was deine Emotionen anbetrifft. Drück deine Verzweiflung aus. Und in diesem Ausdrücken wird er sich vielleicht, aber nicht sofort unbedingt, auch dir gegenüber offenbaren. Ganz bewusst erst an dieser Stelle der Klassiker. Dir geht es in deiner Beziehung zu Gott nicht gut, du musst die Bibel lesen. Wer mich genauer kennt, weiß, dass ich ein Fan von Bibellese bin. Ich arbeite an der Bibelschule. Und das erste Jahr, was ich dort mit meinen Studenten begleite, ist eigentlich, dass sie ein Jahr lang die Bibel lesen. Ich unterrichte das Fach Bibelkunde und alle Studenten müssen von 1. Mose 1 bis zur letzten Seite der Offenbarung alle Seiten lesen, Überschriften für jedes Kapitel schreiben, Bücher zusammenfassen und kriegen dann einmal im Monat nochmal einen zusammenfassenden Unterricht. Aber jetzt mal ganz banal ausgedrückt, eigentlich ein Jahr Bibel lesen. Ich bin ein Fan von Bibellese. Aber ihr habt das Fragezeichen in der Überschrift gesehen, oder? Jemand, der in dieser Situation ist, wie ich das hier vorhin von den drei Brüdern beschrieben habe, und das ist kein männliches Problem, also die Schwestern dürfen sich das Thema genauso anhören. Jemand, der in einer solchen Situation ist, der hört nicht gerne, liest die Bibel. Ja, habe ich ja probiert, aber ich finde da keinen Zugang. Ich lese das Text, aber ich könnte auch eine Nachrichtensendung auf Türkisch hören. Ich verstehe kein Wort. Oder ich kann mich nicht aufraffen. Ansgar, ich liege lieber deprimiert in meinem Bett rum, als die Bibel aufzuschlagen. Und das nehme ich ernst. Und ich kann das nachvollziehen. Und es gab auch bei mir Zeiten, wo ich nicht gerne in der Bibel gelesen habe. Nicht, weil ich was gegen die Bibel hatte, nicht, weil Bibelkritik in meinem Kopf war und ich die Bibel nicht mehr ernst genommen habe. Nein, ich liebe die Bibel und trotzdem, habe keine Lust. Und dann kommt, ich habe auch leichte Kopfschmerzen und der Rücken und alles, was dann an Ausreden herangezogen wird, ist am anderen nichts anderes als eine Ausrede. Und deswegen heißt meine Empfehlung, wenn du in einer solchen Situation bist, lies die Bibel. Weil der Widersacher genau das möchte, dich abschneiden möchte von der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, sagt der Herr Jesus. Wir kommen gleich nochmal darauf. Und Satan hat ein Interesse, dass du dich nicht der Quelle der Wahrheit zuwendest. Wem möchte ich in die Tasche spielen? Nicht dem Widersacher. Also lies die Bibel. Aber wenn das schwierig ist, noch ein wichtiger Einsatz, bevor ich den nächsten Unterpunkt bringe. Bitte beachte, Bibellese, ist das eigentlich kritisch oder entscheidend für die Beziehung zu Gott? Hat nur der eine Beziehung zu Gott, der die Bibel liest? Hat nur der eine lebendige Beziehung zu Gott, der, sagen wir mal, wöchentlich? Freibergstraße, täglich in der Bibel liest, mindestens eine halbe Stunde, alternativ drei Kapitel, ist das unsere Form von lebendiger Beziehung? Die Antwort heißt nein. Bibellese macht dich nicht heilig, Bibellese macht dich nicht gerecht. Und trotzdem ist Bibellesen wichtig. Also auch hier an der Stelle, wenn du gerade voll down bist, völlig im Eimer bist, pass auf, dass du nicht nach einer Werkgerechtigkeit strebst. Dass du sagst, jetzt muss ich irgendwas tun, zum Beispiel Bibel lesen, und das wird mich vor Gott wieder annehmbar machen. Nee, funktioniert nicht. Aber lies die Bibel, bloß mit der richtigen Motivation. Nicht um irgendetwas zu erarbeiten, sondern um dich der Wahrheit zu nähern, die in dein Leben hineinleuchtet. Und was immer es ist, ob es etwas ist in deinem Leben, ja, David kennt das, dass in seinem Leben er ziemlich down ist, ziemlich kaputt ist, dass seine Gebeine ächzen, wie er es formuliert in einem Psalm, weil Sünde in seinem Leben ist. Vielleicht brauchst du diese Wahrheit. Vielleicht musst du aber auch die Wahrheit über die Souveränität Gottes erfahren, wie es ein Hiob erleiden musste. Tagelang, wochenlang, vielleicht monatelang, dass er völlig unschuldig war und trotzdem Gott mit dem Ton als Töpfer machen kann, was er möchte. Du brauchst Wahrheit und die kriegst du vorrangig über das Wort Gottes. Aber wenn dir das Bibellesen so schwer fällt, biete ich dir die Alternative an, höre wahrheitsgetriebene Predigten. Also die eigentliche Aussage ist, höre Predigten. Wenn du schon mit der Bibellese dich schwer tust in diesen Tagen, in diesen Wochen, vielleicht Monaten, dann höre Predigten. Und das Wort wahrheitsgetrieben, das wird auf einer der nächsten Folien nochmal kommen. Nicht jede Predigt ist gut. Nicht alles, was du bei YouTube oder sonst irgendwelchen anderen Kanälen findest, ist gut. Mit wahrheitsgetrieben meine ich Predigt aus dem Wort Gottes heraus, wo der Prediger vom Wort Gottes her kommt und die Gedanken Gottes an uns verständlich weitergibt. Höre so etwas. Warum? Weil es im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 heißt, dass das Evangelium Kraft zur Rettung jedem Gläubigen ist. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass da nicht steht ungläubig? Natürlich ist das Evangelium für die Ungläubigen und sie werden gerettet zum Glauben hin. Aber der Paulus sagt, das Evangelium ist Kraft zum Heil jedem Glaubenden oder Gläubigen. Das Evangelium endet nicht in seiner Kraftwirkung an dem Tag deiner Bekehrung. Wir alle brauchen immer wieder das Evangelium. Es ist ein Missverständnis, dass das Evangelium nur für die Heiden, für die Ungläubigen ist und danach wären wir im sicheren Hafen und bräuchten das Evangelium nicht mehr. Wir brauchen es immer und es ist eine Kraft. Und deswegen lasst uns Predigten hören, die von diesem Evangelium, die vom Wort Gottes getrieben sind, also wahrheitsgetriebene Predigten. Es ist eine selig machende Kraft. Ich glaube, das versteht hier jeder. Bei uns in Marlow muss ich das Wort selig übersetzen, weil damit da auch jüngere Leute sind. Es ist wirklich eine gut heilende Kraft. Eine, ja, wie kann man das Wort selig richtig übersetzen? Eine frohmachende, eine wirklich in Gott ruhig und Frieden spürende Kraft. Machende Kraft. Na, das war ein schlechter Satz. Und ich habe hier ein paar Adressen hingeschrieben und es gibt vielleicht noch 10 bessere. Es war einfach nur mein Wunsch, dass ihr vielleicht im Nachhinein diese Folien euch ausdruckt und wenn es dann zum Notfall kommt, ihr das Ding aus dem Medizinschrank rausholt. Die Folien, die ausgedruckten, weil ihr könnt euch in 5 Jahren nicht mehr erinnern, wo diese Folien herunterladbar sind, aber druckt sie euch vielleicht aus und wenn ihr gute Quellen habt, super. Vielleicht geht ihr auf sermononline.org, vielleicht geht ihr auf frogwords.de, falls ihr Jürgen Fischer gerne hören möchtet, oder die, die des Englischen mächtig sind, zum Beispiel biblicaltraining.org, letzteres ist eher theologisch orientiert, aber es stärkt mich, Vorträge über die Person Gottes zu hören. Das sind keine Predigten in meine Lebenssituation, sondern ich lerne Dogmatik und das erbaut mich, weil ich mehr und mehr hineingeführt werde, wie Gott eigentlich ist. Fragt einen aus der Gemeinde, du, ich würde gerne ein paar gute Predigten hören, wen kannst du mir da empfehlen? Ich weiß nicht, ob ihr als Gemeinde ein Predigtarchiv habt, vielleicht kann man da auch reingucken. Also es gibt ja heutzutage genügend Quellen, Hauptsache sie sind wahrheitsgetrieben. Als Freund der Musik darf auch der Rat auf die Musik nicht fehlen. Höre gute geistliche Musik. Auch hier sind die Texte entscheidend. Es geht nicht nur um die nette Musik oder um den guten Schlagrhythmus oder um eine jaulende E-Gitarre. Das sind für mich Nachkommastellen in dem eigentlichen Punkt. Vor dem Komma muss die Wahrheit stehen. Genau das Gleiche, was ich eben zu den Predigten sagte. Und hier ist auch das Zitat aus Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit, betet der Herr Jesus zu seinem Vater. Und sagt danach, heilige sie, das sind die Jünger, durch die Wahrheit. Also indem wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, werden wir geheiligt. Oder von Heiden übersetzt in der Bibelübersetzung Neue Bibel heute, Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Heilige sie durch die Wahrheit des Elberfelder, ich weiß nicht, Luther vermutlich auch, und von Heiden hat das kommunikativ übersetzt, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Und das wünscht sich einer, der so down ist, wie ich es eingangs beschrieben habe. Also, gute Lieder hören, mit guten Inhalten, und da kannst du ja heute schon anfangen zu sammeln. Und geistliche Musik kann und darf auch Emotionen behandeln. In der Diskussion um Musik wird meistens gegen die Emotionalität von Musik argumentiert und ich kann manche Argumente da auch nachvollziehen, dass man mit Musik Leute in ein Wohlgefühl hineinbringt, was gar nicht berechtigt ist. Ja, diese Gefahr besteht. Und das müssen sich bestimmte Gemeinderichtungen auch genau kritisch angucken. Aber wir lesen zum Beispiel in 1. Samuel 16, Vers 23, dass David Musik gemacht hat und das einen guten Einfluss hatte auf jemanden, der gerade ganz schlecht drauf war. Da heißt es, immer wenn dieser Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf. So fand Saul Erleichterung. Es ging ihm besser und der böse Geist verließ ihn. Also nicht Musik benutzen, nur um mich in eine schöne Situation, ein schönes Wohlgefühl zu bringen, aber Musik nicht ganz runter reduzieren auf nur noch aneinandergereihte Töne. Musik kann jemand, der down ist, auch ein Trostspender sein. Gepaart mit wahrheitsgetriebenen Texten. Habe ich jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. Drehen wir mal die Perspektive ein kleines bisschen. Nicht ich habe das Problem, ich höre Predigten, ich höre Musik, sondern ich sehe jemanden. Ich nehme jetzt einfach meine geliebte Frau. Lissy ist down. Was kann ich, was könnten wir als Gemeinschaft der Gläubigen tun? Und da heißt es im Epheserbrief Kapitel 5, ganz allgemein, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Oh ja, da bin ich dafür. Das möchten wir alle. Wir möchten vom Geist Gottes erfüllt werden. Ist offensichtlich kein Anspruch, nur der Pfingstkirchen vom Geist Gottes erfüllt zu sein, sondern ein biblischer Auftrag, dass wir alle vom Geist Gottes erfüllt sind. Und das geschieht in dreierlei Weise, was dann weiter ausgeführt wird. Erstens, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Ich habe aus der Freibergstraße einiges mitgenommen, aus meiner Zeit hier. Und als ich gestern oder heute nochmal drüber nachdenke, dass ich euch diesen Bibeltext bringe, muss ich sagen, danke. Ich habe aus der Freibergstraße nämlich Folgendes mitgenommen. Ich war ja seit 84 Mitglied, war ich in der Gemeinde, ich bin vielleicht 85 Mitglied geworden, weiß ich nicht mehr. Aber seit 84 war ich hier und war unten in der Jugend. Und ich kann mich erinnern, dass wir häufig zu Leuten ins Krankenhaus gegangen sind. Christina Buchholz, geborene Wendt, vielleicht sagt dem einen noch was, hat irgendein Kind im Born, ich weiß nicht, ob es das erste, das zweite, das dritte war, aber sie war im Krankenhaus nach der Entbindung und irgendwelche anderen Leute waren krank, teilweise Leute, die ich gar nicht kannte. Aber es war irgendwie Usus, dass wir als Jugend oder als Teil der Jugend mit einer Gitarre um den Hals von Jürgen Dilling zum Beispiel herum hingefahren sind ins Krankenhaus, die Station geflutet haben mit 20 Jugendlichen, wir in das Zimmer reingegangen sind, meistens Doppelbett, Vierbettzimmer, wo wir dann kurz gefragt haben, ob es okay ist, dass wir hier ein paar Lieder singen. Dann haben wir da drei Lieder gesungen und sind alle wieder abgerauscht. Ich habe da nicht über diesen Psalm nachgedacht. Ich bin einfach mitgeschwommen. Das hat die Jugend so gemacht. Und das war gut so. Das ist die Praxis von dem, was da steht. Ich habe nie mit Christina darüber gesprochen, wie es ihr ergangen ist, aber ich unterstelle einfach mal, die war einfach total froh, wurde ermutigt, wurde ermuntert, hat die Liebe der Geschwister gesehen, hat, wenn es wahrheitsgetriebene Texte waren, hat auch nochmal das Wort Gottes wahrgenommen. Und wenn du jemanden in der Gemeinde kennst, der fertig ist auf der Bereifung, vielleicht wäre das eine Maßnahme, dass du dir drei musikalisch halbwegs Begabte schnappst. Da kommt es nicht auf Schönheit an, nicht auf, das kann man gleich aufzeichnen und weltweit über YouTube allen zur Verfügung stellen. Einfach nur hingehen und machen. Wir haben bei uns in unserer Gemeinde auch ein paar Leute, die relativ häufig immer wieder krank sind. Also jeder ist mal krank, aber es gibt dann irgendwann den Zustand, dass du eigentlich gerade mal ein paar Tage hast, wo du nicht krank bist. Und wir haben dann irgendwann als Familie auch gesagt, wir legen einfach ein Handy auf den Tisch. Einer hat sich ans Klavier gesetzt und dann haben wir ein Lied gesungen. Ich glaube, ich saß sogar am Klavier, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich verspielt. Wir haben nicht wundertoll gesungen. Das Mikrofon vom Handy ist nicht so das Beste. und haben das dann per WhatsApp weitergeschickt und die Frau hat sich gefreut. Also bitte die technischen, die musikalischen, die künstlerischen Ansprüche senken, einfach dem anderen Lieder, Psalmen, geistliche Lieder zusingen und denjenigen ermutigen. Und wie war nochmal der Anfang vom Vers? Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Also das ist nicht nur so ein Mensch-Mensch-Ding. Ich mache als Mensch für den Menschen etwas, sondern irgendwie gefällt es dem Geist Gottes, dann auch in dem Empfänger der Musik etwas auszulösen. Und dann ist Gott derjenige, der ermutigt. Gott derjenige, der den Traurigen einbalsamiert und ihm ein bisschen Frieden schenkt. Wie schön, dass der Geist so etwas machen kann. Und im Effekt ist dann vielleicht das, was in Kolosser 3,16 steht, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und dann mit dankbarem Herzen. Dass dann vielleicht der Angesungene irgendwann wieder anfängt, selbst zu singen und das aus einem dankbaren Herzen heraus. Und Dankbarkeit ist eine ganz gute Eintrittskarte in den Thronsaal Gottes. Ein ganz anderer Tipp ist, geh raus in die Natur und entdecke den Schöpfer. Ob das nachts ist, indem du einfach mal den Sternenhimmel anguckst und sagst, das hat alles Gott mit wenigen Worten geschaffen. Oder du gehst ins Aquarium und guckst dir irgendwelche kleinen Krabbelviecher an und sagst, wow, das hat Gott geschaffen. Entdecke die Natur. Warum? Weil Römer 1,20 sagt, dass Gottes ewige Kraft, das heißt seine Macht, und dass seine Göttlichkeit, also sein Machtanspruch, in der Natur wahrgenommen werden. Das steht im Indikativ dort. Wird wahrgenommen. Nicht kann wahrgenommen werden, könnte eventuell, wird wahrgenommen. Das heißt, beschäftige dich mit dem, was der Schöpfer gemacht hat. Guck dir im Herbst die verschiedenen Farben von den Bäumen an, von den Blättern und bete Gott darüber an. Gehe einfach dorthin, wo Gott sich auch offenbart und er hat sich auch in der Natur geoffenbart. Ich glaube, der vorletzte Tipp, ich bin nicht ehrlich ganz sicher, oder der letzte, suche die Ruhe und vermeide Einsamkeit. Suche die Ruhe, weil der Herr Jesus sich ganz oft zurückgezogen hat. Das habt ihr sicherlich schon öfter in der Bibellese festgestellt, in den Predigten behandelt. Dieses raus aus dem Trubel des Alltages, rein in die Ruhe. Um mit Gott zu sprechen, um über ihn nachzudenken. Ich habe da eine Methode, die nennt sich bei mir Wüstenwochenende. Die habe ich meiner Gemeinde in einer Predigt mal etwas ausführlicher vorgestellt. Wer will, kann auf die Internetseite bibelunterricht.de gehen. Sucht ein bisschen nach dem Bereich Predigten, da findet ihr den Foliensatz von hier. Könnt ihr das gerne runterladen und dann ausdrucken. Und am 16.12.18 gibt es eine Predigt, gönne deinem Leben Pausen mit Gott. Wer sich das Thema genauer angucken, um genau zu sein, anhören möchte, möge da hingehen. Aber Einsamkeit kann auch ein Problem darstellen. Also Alleinsein ist vorteilhaft, aber manchmal auch schwierig. Und deswegen gleich ganz bewusst auch den Kontrapunkt. Da heißt es in Prediger Kapitel 4, Verse 9 fortfolgende, zwei sind besser dran als ein Einzelner. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch zwei oder die zwei ihm widerstehen. Ganz simple Analogien aus dem Alltag. Ja, zu zweit ist man stärker als alleine. Und selbst wenn derjenige vielleicht einen Ehepartner hat, derjenige, der jetzt gerade seine Schwierigkeiten hat, der den Eindruck hat, nichts geht mehr, selbst wenn er einen Ehepartner hat, vielleicht ist es gut, wenn du als Freund trotzdem nochmal dazu gehst. Weil der Ehepartner ist durch die Situation seines gerade Strandenden auch ganz schön angegriffen und leidet darunter. Die Zusammenfassung. Lass dich in Gottes Sicherungsnetz fallen. Lerne heute Bibelverse auswendig, die du dir dann immer wieder vorhältst. Auch wenn dein Leben gerade was anderes auszudrücken scheint. Gottes Wort ist ewige Wahrheit. Nichts von dem, was der Herr gesagt hat, verfällt. Also gilt es auch dann, selbst wenn du den Eindruck hast, Gott hat sich getäuscht. Nein, er täuscht sich nicht. Betreibe kein Versteckspiel, gib die Situation so, wie sie ist, offen gegenüber Gott und vielleicht dem einen oder anderen Menschen gegenüber zu. Gott kennt dich so gut, dass du dabei auch emotional sein darfst. Schreie deine Not heraus. Bibellesen ist ein Weg zur Heilung. Und wenn das direkte Bibellesen nicht funktioniert, probier es mit wahrheitsgetriebenen Predigten. höre gute geistliche Musik und rufe andere herzu, dass sie dich vielleicht ansingen. Leute, ich brauche euch, singt mir geistliche Lieder zu. Ja, und die anderen, die kommen auch von sich aus, ohne gerufen zu werden. Geh raus in die Natur und entdecke den Schöpfer. Denke über den nach, der so viel Macht bewiesen hat, all das da draußen zu schaffen und der dich nicht übersieht. Der also auch dir helfen wird. Das einzige Problem ist, dass Gottes Timing ein ganz anderes Timing ist, also eine andere Zeitschiene als unseres. Und in der Zeit des Wartens harre aus, indem du auf ihn schaust. Und suche Ruhe und vermeide Einsamkeit. Deswegen hat Gott uns auch in die Gemeinschaft der Gläubigen gestellt. Uns nicht als einzelne Christen irgendwo auf dem Planeten belassen, sondern uns auch in die Gemeinde gestellt, damit wir das eine oder andere miteinander tun. Amen.